Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Seit gestern treffen sich in Frankfurt am Main Bischöfe und Laien der römisch-katholischen Kirche, um über Veränderungen zu beraten. Am Abend stand ein erster Grundlagentext zur Abstimmung. Darin ging es um die Veränderung der Sexualmoral, die ja noch immer Sex nur zwischen Mann und Frau, nur in der Ehe und nur zur Zeugung von Kindern erlaubt. Und es ging auch um die Akzeptanz queerer Menschen. Unter den 230 Delegierten bekam das Papier deutlich mehr als die erforderliche Zweidrittelmehrheit, aber die ebenfalls erforderliche Zweidrittelmehrheit der Bischöfe, die kam nicht zustande. Danach gab es emotionale Szenen, Wut, Enttäuschung, Tränen bei jenen, die viel Energie in die Reform stecken.
Ja, ich bin völlig entsetzt. Ich finde das beschämend. Ich bin unglaublich wütend über diese Abstimmungsverhältnisse. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich hatte gedacht, dass die Bischöfe verstanden haben, was Out in Church bedeutet. Ich hatte gedacht, dass sie verstanden haben, welches Leid und welche Diskriminierung und welche Schuldgeschichte die Kirche gegenüber queeren Menschen auf sich geladen hat. Ich hatte gedacht, dass sie endlich verstanden hat, dass Sexualität mehr ist, als Kinder in die Welt zu setzen. Und es wird sich kaum jemand jetzt hier vors Mikro stellen und begründen. Und wenn, dann wird es eine Begründung sein, ich habe einen Amtseid geschworen. Das bedeutet aber unterm Strich, dass Gehorsam und ein Amtseid wichtiger sind als Menschenwürde, als Menschlichkeit, als Gerechtigkeit und als ein Abschied von jeder Diskriminierung.
Die Erfurter Theologin Julia Knop haben Sie da gehört und sie dürfte die Gemütslage von vielen getroffen haben. Ich bin jetzt verbunden mit dem Kollegen Philipp Geste. Er ist Redakteur bei der Zeitschrift Zeitzeichen und ist derzeit in Frankfurt am Main, während ich das Geschehen nur am Livestream verfolgt habe. Guten Morgen, Herr Gessler.
Guten Morgen, Frau Flücken.
Ja, Herr Gessler, was ist da gestern passiert, jetzt mal jenseits des Abstimmungsergebnisses?
Ja, das war ein großer Eklat. Das war eigentlich katastrophal, was da passiert ist. Es gab weinende Leute, es gab queere Menschen, die, glaube ich, retraumatisiert wurden. Es gab Sprechchöre. Wo sind die Hirten, also wo sind die Bischöfe? Es gab ein Missbrauchsopfer, das journalistisch arbeitet, die ist zusammengebrochen, etwas später an der Tür. Das war wohl nichts Schlimmes, aber trotzdem, also es war eine Katastrophe und eine totale Ratlosigkeit.
Und warum haben die Bischöfe überhaupt diese eigene Mehrheit, die dann ja auch mit einer Sperrminorität verbunden ist, die bedeutet, dass ein Drittel der Bischöfe zwei Drittel der Synodalen außer Kraft setzen kann? Warum gibt es das überhaupt?
Das ist von Anfang an so festgelegt worden. Die Idee dahinter war, dass man möglichst viele Bischöfe mitnimmt. Wenn sozusagen nur die Hälfte der Bischöfe dafür wären, hätte man die Befürchtung gehabt, da könnte eine Spaltung kommen. Wenn zwei Drittel dafür sind für alle Papiere, dann hat man fast alle im Boot und dann können sich die, die dagegen sind, eigentlich nicht mehr dagegen wehren. Also man wollte einen möglichst breiten Konsens, aber genau das ist jetzt dem synodalen Weg auf die Füße gefallen.
Sie haben vorhin schon beschrieben, wie Teilnehmerinnen und Teilnehmer reagiert haben, Laien reagiert haben, queere Menschen reagiert haben. Was war denn jetzt mit den Bischöfen? Die wurden ja unmittelbar nach der Abstimmung kritisiert in der Aussprache der Synodalen.
Ja, also die Bischöfe haben ein schlechtes Bild abgegeben, weil je nachdem, wie man rechnet, haben ungefähr 60% der Bischöfe zwar für das Papier gestimmt, aber eben nicht 66,6%. Und zum Teil war das erschütternd, weil viele sind einfach abgetaucht, haben sich gar nicht erklärt. Am schlimmsten fand ich eigentlich den Weihbischof Steinhäuser, der gesagt hat, also manche Passagen von diesem Papier fand er ausgezeichnet, aber er hat so viel Druck empfunden in den letzten 2,5 Jahren und deswegen konnte er da nicht zustimmen. Also auch intellektuell war das zum Teil desaströs, was die Bischöfe hier abgeliefert haben.
Ja gut, aber die Bischöfe, die dagegen gestimmt haben, haben ja die Möglichkeit genutzt, die ihnen die Satzung gibt und nirgendwo ist vorgeschrieben, dass die sich erklären müssen. Was ist so schlimm daran?
Ja, man kann nicht 2,5 Jahre Texte diskutieren. Die Bischöfe hatten viele Möglichkeiten bei Hearings, bei dem sogenannten Antragsgrün, also online Texte zu bearbeiten. Es gab Möglichkeiten, natürlich bei den drei vorherigen Synodalversammlungen zu sagen, da kann ich nicht mitgehen oder das muss verändert werden. Viele haben das einfach nicht gemacht und haben zum Schluss einfach nur so abgestimmt, zum Teil überhaupt nicht abgestimmt. Das heißt, sie haben im Grunde die normalen Laien, das Volk Gottes, ins Messer laufen lassen.
Was wäre gewesen, wenn dieser Text mit einer doppelten Zweidrittelmehrheit beschlossen worden wäre?
Nun, das wäre auf jeden Fall ein Zeichen gewesen, dass die Kirche seit der Pillenenzyklika von Papst Paul dem 6. Ende der 60er Jahre endlich mal wieder Anschluss mit ihrer Sexualmoral an die heutigen Zeiten findet. Diese ganze Diskriminierung von queeren Leuten, die absurde Vorstellung nach der katholischen Sexualmoral, dass man nur Sex haben darf, wenn da theoretisch auch ein Kind entstehen kann, das wäre mehr oder weniger über Bord geworfen worden. Zumindest hätte man so in der Weltkirche argumentieren können. Und jetzt ist man im Grunde wieder zurück auf 1968.
Wie entschieden ist denn der Reformwille der Bischöfe, also der über 60%, die für dieses Papier gestimmt haben? Kämpfen sie, streiten sie für eine Kirche ohne Diskriminierung?
Also mir hat ein Bischof, der eher zu dem Reformlager gehört hat, gesagt, wir reden de facto nicht mit den anderen Bischöfen. Wir beten nicht zusammen, wir essen nicht zusammen, wir reden praktisch nur in offiziellen Worten miteinander. Zum Teil machen die auch eigene Gottesdienste hier auf dem synodalen Weg. Das heißt, es findet ein Kampf statt, aber tatsächlich niemand auch von der, nach meinem Eindruck, niemand von der Reformseite, der Mehrheiten organisiert. Und das ist ein Riesenproblem. Man kann nicht so eine Veranstaltung machen und dann irgendwie auf die guten Argumente und den Heiligen Geist warten. Und dann geht das eben so in die Hose wie gestern Abend.
Gut, aber das war ja mit Ansage, denn der Heilige Geist wurde dauernd beschworen. Aber diejenigen, die die Sperrminorität hatten, haben ja unter machtstrategischen Aspekten einfach klüger gehandelt. Die haben ja offenbar diese Mehrheit organisiert, diese Sperrminorität.
Genau. Also die organisieren sich, die Reaktionären, die Konservativen organisieren sich. Und die Reformbereiten, die organisieren sich nicht oder wollen sich nicht organisieren oder sind sich zu fein, sich zu organisieren. Ich weiß nicht, was dahinter steht. Auch das Zweite Vatikanum ist durchgegangen vor ungefähr 60 Jahren, weil auch die Reformbereiten sich organisiert haben. Man muss sich organisieren und darf nicht darauf hoffen, dass es schon irgendwie klappt.
Wie geht es denn jetzt weiter? Steht der synodale Weg auf der Kippe? Steht der vor dem Aus?
Das kann durchaus passieren. Es wird heute, nachdem man nochmal über Missbrauch gesprochen hat, wird der Grundtext zu den Frauen diskutiert. Da geht es darum, sollen zumindest gefordert werden oder Argumente gesammelt werden, dass Frauen zu allen Weihämtern in der katholischen Kirche zugelassen werden. Und es kann gut sein, dass dieser Text dann nicht zu Ende diskutiert wird, sondern nochmal in die dritte Lesung kommt, damit man nicht nochmal so ein Debakel erlebt.
Das heißt aber, es geht weiter. Das heißt, es ist jetzt heute Morgen nicht eine größere Gruppe, die sagt, so nicht mehr, die Show geht nicht mehr weiter und es ist auch nicht eine große Gruppe, die fehlt.
Nein,
die boykottiert.
Gestern Abend sind, sagen wir mal, die queere Gruppe, die, wie gesagt, zum Teil traumatisiert waren und geweint haben, sind erstmal aus der Synodalversammlung gegangen. Heute Morgen hieß es, sie sind wieder drin, sie wollen weiterkämpfen. Und Bischof Betzing hat sich dafür bedankt. Aber das ist noch nicht das Ende des Liedes. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die ganze Sache doch noch scheitert. Und wenn es ganz dumm läuft mit dem Frauentext, dass dann eben, keine Ahnung wie viel Prozent, 30% der Leute sagen, so jetzt reicht es uns, auf Sächsisch gesagt, macht euren Scheiß alleine.
Wie wahrscheinlich ist es, dass die Satzung geändert wird, dass diese doppelte Mehrheit in eine, ich sag mal, ganz normale, einfache Mehrheit verwandelt wird, dass einfach die Mehrheit, Zweidrittelmehrheit des Plenums zählt und es keine eigene Bischofsmehrheit mehr gibt?
Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Also es wurde wohl zum Teil beim Bier darüber gesprochen, aber im Grunde ist der Konsens, dass man diese Satzung nicht ändern wird. Das heißt, man muss irgendwie sehen, dass man mit dieser Satzung zurechtkommt. Die Bischöfe wollen jetzt noch mal darüber reden. Es gab Probeabstimmung oder so etwas Ähnliches, die Probeabstimmung gestern Abend bis 23:30 in der Gruppe der Bischöfe. Aber es ist, halte ich für ausgeschlossen, dass da die Satzung noch mal geändert wird. Das wäre dann auch ein Bruch mit dem, was man sich vorgenommen hat.
Wie steht es, jetzt mal zusammenfassend gefragt, wie steht es um die Reformmöglichkeit innerhalb der römisch-katholischen Kirche?
Ja, also wir haben gesehen, dass es im Augenblick sehr schlecht steht. Diese Sperrminorität steht wie eine Eins. Es gibt zwar wahrscheinlich ungefähr die Hälfte der Bischöfe, die bereit sind für Reformen hier in Deutschland. Weltweit sieht es viel schlechter aus, nach meinem Eindruck, also mit bestimmten Ausnahmen, aber generell sieht es schlechter aus. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es wird die Weltbischofssynode im nächsten Jahr in Rom geben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da große Reformschritte verabschiedet werden. Wahrscheinlich werden es eher so Formelkompromisse sein, die da verabschiedet werden.
Was meinen Sie, wie es mit der, ja, mit der Entwicklung bei den Gläubigen da draußen, also bei denen, die jetzt ja nicht in Frankfurt da sind, sondern die sich das von draußen anschauen, wie es da weitergeht? Wird es da noch mehr Kirchenaustritte geben?
Ja, damit ist zu rechnen. Also es ist auch durchaus verständlich. Ich glaube, man hatte ungefähr 250.000 Austritte im letzten Jahr. Wenn jetzt die normalen Gläubigen, das Volk Gottes, die Laien sehen, dass man sich offenbar mit bestem Willen und mit wahnsinnig viel Arbeit, was sich die Synodalen ja gemacht haben, doch nicht weiterkommt, selbst in Deutschland nicht, dann kann ich mir vorstellen, Kirchensteuer ist ja auch ein gewisses Minus bei den Einnahmen, dass dann viele Leute sagen, also für diesen Verein möchte ich nichts mehr zahlen, ich trete aus.
Das sagt Philipp Gessler, Redakteur bei der Zeitschrift Zeitzeichen. Vielen Dank, Herr Gessler.
Vielen Dank, Frau Florin.
Und wie es mit dem synodalen Weg weitergeht, das kann jeder und jede im Livestream dazu beobachten, heute und morgen.